Transformsache, der Podcast der Rego Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg zu den Themen regionale Transformationen, Innovationen und kreative Lösungen aus der Cluster-Szene Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Transformsache. Mein Name ist Silke Schmidt von der Rego Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg. Und heute dürfen wir die Lara Betz begrüßen. Frau Betz ist Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Satellitenkommunikation e.V. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Ist ein spannendes Thema. Es geht um Satellitenkommunikation und länderübergreifende Netzwerkarbeit. Wir werden gleich sehr viel mehr darüber erfahren, was das bedeutet, wie spannend das auch sein kann. Zum Einstieg würde ich gerne fragen, wenn man so als Nicht-Satellitenprofi, sag ich mal, dass das Wort Satellitenkommunikation hört, dann denkt man ja so ein bisschen an Physiker und Ingenieure und was es da noch so alles gibt. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Gute Frage bei mir. Also so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, sage ich dazu immer. Wirklich per Zufall. Das Desk hatte eine Stelle für einen Cluster Manager, eine Cluster Managerin ausgeschrieben, und sie hatten sich auf einen EFRE-Wettbewerb beworben und sind als einer der Sieger hervorgegangen und konnten daher auch EFRE-Mittel akquirieren und beantragen, und dadurch war es möglich, diese Stelle auszuschreiben. Und ich selber komme aus dem Bereich Netzwerkmanagement, Clustermanagement. Ich habe auch Erfahrungen auf EU-Projektebene, und da fand ich das sehr spannend, weil man eben jemanden gesucht hat, der dieses Netzwerk mit aufbauen soll und dieses Projekt umsetzen soll. Und da habe ich gesagt, gut, das klingt interessant, ich bewerbe mich mal. Und ja, so sitze ich bald, ich weiß nicht, 14, 15 Jahre später hier und kann es manchmal immer noch nicht glauben. Und ich tatsächlich habe keinen technischen Hintergrund. Also Sie können auch mit diesem Thema zu tun haben und eine Leidenschaft dafür entwickeln, ohne Physikerin oder Ingenieurin zu sein.
Super, das beruhigt erstmal alle Zuhörenden, die da vielleicht nicht so tief in der Technik stecken. Aber wir werden trotzdem, das weiß ich aus dem Vorgespräch, auch einiges darüber erfahren, was da funktioniert oder wie es funktioniert und was sich da auch gerade insbesondere in der wirtschaftlichen Entwicklung und auch national und international tut. So, Sie haben es angesprochen, also das DESC, also das ist die Abkürzung eben, wurde 2008 gegründet. Das war ein Verbund aus Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Hochschulen, die sich da aus dem Satellitenkommunikationsbereich zusammengeschlossen haben. Und Sie haben es angesprochen, Sie managen dieses Netzwerk. Jetzt ist erstmal meine Frage, wie sieht das konkret aus? Also wer sind die Mitglieder und was genau bieten Sie da an?
Ja, also ich bin 2011 dann dazugestoßen. Also das DESC gab es schon und es gab schon eine gewisse Grundstruktur. Vieles aber wurde erst dann durch diese EFRE-Förderung möglich und aufgebaut. Wie Sie schon gesagt haben, also wir vereinen Komponentenhersteller, Satellitenbauer, Satellitenbetreiber, Vertreter auch aus dem Bodensegment. Und ja, die Besonderheit ist, dass wir wirklich im Netzwerk inzwischen die komplette Wertschöpfungskette der Satellitenkommunikation abdecken. Wir bringen die großen Player mit der Wissenschaft zusammen, mit Universitäten, Instituten, Hochschulen, aber auch mit den KMUs, also mit den kleineren und mittleren Unternehmen, weil unser Fokus liegt tatsächlich auf den KMUs. Und am Anfang sind wir als regionales Netzwerk hervorgegangen mit 13 Gründungsmitgliedern. Als ich dazu gestoßen bin, waren wir, glaube ich, 17 oder 19 Mitglieder, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und inzwischen sind wir zu einem bundesweiten Netzwerk von 47 Mitgliedern gewachsen. Also das ist eine spannende Entwicklung und ich finde es toll, dass ich quasi von Anfang an fast dabei sein konnte. Und die Besonderheit ist die, dass wir wirklich diesem Thema Satellitenkommunikation so gewissermaßen hier auf Bundesebene eine Heimat bieten, eine Plattform, dass wir unterschiedlichste Akteure und Stakeholder zusammenbringen, für den Wissenstransfer sorgen, die Mitglieder unterstützen bei der Partnersuche, dass wir in bestimmte Projekte involviert sind, dass wir nach außen hin das Thema sichtbarer machen, dass wir vor allem auch stark engagiert sind in der Nachwuchskräfteförderung. Also das ist so mal grob ein Überblick zu unseren Aktivitäten.
Ja, das ist ein bunter Blumenstrauß und da scheint sich eine Menge zu tun. Ich habe mal vorher jetzt, um in das Thema so einzusteigen, als jemand, der jetzt nicht täglich damit zu tun hat, mal ein paar Dinge recherchiert, so rund um das Thema Satellitenkommunikation und Wirtschaft. Also klar ist, es ging eben 1957 los, ne, mit Sputnik, also das mal so zu den historischen Ursprüngen, seitdem sagen uns Satelliten was. So, der jetzige Markt wird auf 20 bis 30 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Man geht davon aus, dass die jährliche Wachstum sich so bei 5-7% bewegt. Also da ist viel Bewegung drin. Jetzt ist ein Thema, was es momentan gibt, und da bitte ich Sie gleich dazu, was zu sagen, was da jetzt so heiß ist oder auch weniger heiß gehandelt wird, aber das sind Low Earth Orbit Satelliten, also abgekürzt LEOs. Das sind so die man auch in der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema SpaceX da hört. Das sind also welche, die fliegen in einer niedrigeren Umlaufbahn und können andere Dinge als eben die älteren oder herkömmlichen, die man sonst kennt. Und was spannend ist jetzt mal zum Thema, was kann denn Satellitenkommunikation so den Menschen bringen? Es ist ein riesiges Thema auch, um den Digital Divide in Griff zu bekommen. Also man weiß, dass es immer noch 3,6 Milliarden Menschen auf der Erde gibt, die keinen Internetzugang haben, schon gar nicht in guter Qualität. Aber da ist auch Satellitenkommunikation ein Schlüssel, um das mal zu verändern. Und natürlich ist es ein Riesending, wenn es um Wirtschaftszweige wie Flugverkehr, Schiffsverkehr, auch Automotive und sowas geht. So, und Internet of Things ist natürlich nochmal in der Industrie auch ein Anwendungsfeld, wo man dem Thema begegnet. So, wenn ich jetzt diese erstmal quer recherchierten Daten hier vortrage, wo ist momentan, würden Sie sagen, Ihr Schwerpunkt, wo passiert gerade am meisten bei Ihren Aktivitäten?
Also es ist wirklich so, dass sich die Branche zu einem gewissen Grad in einem Umbruch befindet. Also die LEO-Satellitenkonstellationen, die bringen wirklich schnelle Entwicklungen mit sich. Es hat sich viel getan. Früher war es so, dass man ja Jahre gebraucht hat, um so einen geostationären Satelliten zu bauen. Jetzt kommen wir schon in die Richtung fast Massenproduktion von diesen kleinen Satelliten, die wirklich teilweise so groß sein können wie ein Schuhkarton bis hin zur Größe von einem Kühlschrank. Da gibt es unterschiedlichste Systeme. Das bekannteste ist Starlink aus den USA von Elon Musk. Also die sind auch die Trendsetter, das muss man einfach sagen. In Europa gibt es OneWeb, zumindest mit europäischer Beteiligung. Die sind aber sicherlich noch lange nicht da, wo jetzt schon Starlink ist. Und dann gibt es ja auch noch dieses neue Thema IRIS². Das ist ja auch von der EU initiiert. Das übersetzt Infrastruktur für Resilienz, Interkonnektivität und Sicherheit per Satellit. Da soll auch eine LEO-Konstellation bis 2030 ungefähr aufgebaut werden mit um die 300 Satelliten, und es sollen staatliche Dienste, aber auch kommerzielle Dienste bereitgestellt werden. Also es ist wirklich ein sehr aktives Feld. Was ich mal empfehlen kann, wenn jemand zum ersten Mal oder mit diesem Thema zu tun hat oder noch nicht regelmäßig sich damit auseinandergesetzt hat, sich den Film von der Raumfahrtagentur Ein Tag ohne Raumfahrt anzuschauen. Also wenn man das googelt, findet man diesen auf YouTube. Da wird mal erklärt, wo spielen Satelliten eine Rolle. Also in der Logistik, Güterverkehr, Bahnverkehr, Schiffsverkehr, Flugverkehr, Landwirtschaft, IoT, dann auch im Klimatracking, Erdbeobachtung, also sehr, sehr spannend, was passieren würde, wenn wirklich plötzlich alle Systeme ausgeschaltet werden würden im Weltall. Was uns wichtig ist, ist einfach, dass wir sagen, wir glauben, dass man die terrestrischen Systeme mit den Systemen vom Weltall, von der Space, dass wir Ground und Space zusammenführen müssen, weil es ist einfach nicht lukrativ, alles terrestrisch zu erschließen. Da kann natürlich die Satellitenkommunikation Randgebiete ideal abdecken. Und da gibt es auch noch, wie Sie schon gesagt haben, einige nicht erschlossene Flecken auf der Erde. Nichtsdestotrotz ist es aber auch wichtig, da wo schon terrestrisch erschlossen ist, auch nochmal eine redundante Infrastruktur über dann das Weltall bereitzustellen, zum Beispiel bei Themen wie autonomes Fahren. Also es ist auch ein großes Trendthema, wo wir Potenziale auch für unsere Branche sehen.
Jetzt haben Sie schon internationale Aspekte angesprochen. Dazu kommen wir gleich. Ich würde es jetzt mal sozusagen von klein auf groß aufdröseln. Wir haben das Thema ja jetzt auch genannt, länderübergreifende Netzwerkarbeit. Und Sie haben es angesprochen, es geht eben nicht nur um Mitglieder eben in Baden-Württemberg an dieser Stelle, sondern deutschlandweit. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was da einerseits die Herausforderungen vielleicht sind, wenn das so übergreifend ist, aber eben auch die Chancen oder die Potenziale, die sich da ergeben.
Ja, gerne. Also vielleicht da noch ein paar Hintergrundinformationen. Wir sind zwar als regionales Netzwerk gestartet, aber dieses Thema, das hat einfach quasi, das bringt es einfach mit, dass wir uns bundesweit aufstellen mussten, weil wir wären sonst ein Netzwerk geblieben mit vielleicht um die 20 Akteure. Das wäre schön, vielleicht auch nett gewesen, aber ob wir dann überhaupt noch in dieser Form hätten existieren können. Das Thema bringt einfach es mit sich, dass wir schon immer ein kleineres Netzwerk waren und sicherlich auch immer sein werden. Also ich denke, wenn wir uns auf um die 50 Mitglieder deutschlandweit einpendeln können, dann wäre das wirklich von unserer Sichtweise sehr beachtlich. Und die Potenziale sind einfach, dass wir mehr wahrgenommen werden als größeres Netzwerk. Wir haben mehr Schlagkraft, eben die höhere Sichtbarkeit. Und es sind auch mehr Technologien und unterschiedliches Know-how bei uns im Netzwerkverein. Und das ist ja auch für die Mitglieder untereinander wichtig, also auch von Synergien zu profitieren. Natürlich bringt es auch automatisch Herausforderungen mit sich. Allein schon die Tatsache, dass wir natürlich allen Mitgliedern auf Bundesebene gerecht werden wollen. Also wir können uns nicht nur auf ein Bundesland oder auf eine Region fokussieren, sondern wirklich unsere Aktivitäten und Angebote müssen wir deutschlandweit anbieten. Und was natürlich auch ein größeres Netzwerk mit sich bringt, wir waren von Anfang an in der Geschäftsstelle 2 Personen, meine Kollegin, die Assistentin Frau Sabine Schmaus in Teilzeit und ich als Geschäftsführerin in Vollzeit. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein Netzwerk, das fast dreifach so groß ist, wie seitdem es gegründet wurde. Und wir haben viel mehr Projekte seit der Gründung. Und das bringt natürlich auch einen viel größeren, höheren administrativen Aufwand mit sich. Auch dem müssen wir trotz der gleichbleibenden Kapazitäten, Personalkapazitäten gerecht werden.
Da würde ich jetzt gerne mal reingehen, weil das ist ja so, auch wenn das jetzt viel Arbeit macht, ja, also mehr Mitglieder und mehr Kommunikation macht mehr Arbeit, kann man ja sagen, das ist schon eine irre Erfolgsgeschichte, wenn so ein Netzwerk so wächst. Gibt es bestimmte Maßnahmen, wo Sie rückblickend sagen würden, die haben echt einen Durchbruch gebracht oder ist das irgendwie so generisch entstanden und ja, es kam so und man kann es jetzt nicht so unbedingt auf die ein oder eine andere Maßnahme runterbrechen?
Doch tatsächlich, also als erstes mal eben dieser Clusterwettbewerb, an dem sich das Netzwerk beteiligt hatte und da im Anschluss dann die EFRE-Mittel quasi auch abrufen konnte. Damit war ja auch erst meine Stelle finanzierbar und damit auch wieder mehr Man- oder Woman-Power hier vorhanden. Und über dieses Projekt haben wir auch einen interaktiven Showroom zum Thema Satellitenkommunikation konzipieren und aufbauen können. Vielleicht kommen wir zu dem Thema nachher noch etwas detaillierter. Und anschließend war es dann auch so, dass wir uns eben durch die Vergrößerung des Netzwerks hatten wir mehr Austausch mit eben weiteren Stakeholdern und wichtigen Akteuren, konnten uns immer mehr auch als Kompetenzzentrum und Netzwerk platzieren. Und darüber sind auch wieder neue Projekte entstanden oder die Information, wo wir uns möglicherweise im Rahmen von weiteren Projekten platzieren können. Das ist dann so entstanden und hervorgegangen. Und ein weiteres sehr wichtiges, für uns wichtiges Projekt war das Projekt namens S-Net der Technischen Universität Berlin. Das ist auch ein kleines, also es ging um ein kleines Nanosatellitennetzwerk von 4 Satelliten, die S-Net heißen. Und da gab es für uns auch die Möglichkeit, uns daran zu beteiligen. Es ist eine Wissenschaftsmission. Die S-Net-Satelliten sind jetzt schon seit 7, 8 Jahren im Orbit und immer noch aktiv. Und das war auch nochmal so der Durchbruch, dass wir uns auch bei thematisch relevanten Projekten und Vorhaben und Missionen als Partner etablieren konnten. Und basierend auf diesen Erfahrungen sind auch weitere Projekte so in die Richtung hervorgegangen, an denen wir uns jetzt auch beteiligen können. Und das war sehr wichtig für uns, um uns eben auch stabil finanziell aufstellen zu können, weil, das kann man vielleicht auch noch in einem kurzen Satz erwähnen, rein mit unseren Mitgliedsbeiträgen können wir uns nicht finanzieren, obwohl wir gewachsen sind.
Ja, wichtiger Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit auch, also das auf lange Sicht auf diesem hohen Niveau weiterzuführen. Das ist einerseits die national, also die regionale und die nationale Ebene, die wahrscheinlich, weil diese Projekte so international sind, Satelliten fliegen nun mal um die Welt sozusagen, kann man das gar nicht so runterdampfen. Trotzdem nochmal die Frage, wie sieht es jetzt aus in diesen Zeiten auch politisch? Also hat das einen Einfluss auf Ihre Arbeit? Wenn wir zum Beispiel, Sie haben es eben angesprochen, Elon Musk, ja, SpaceX und eben Starlink, das ist da einfach eine Hausnummer, so wie ich das höre, ja. Also da kommt man nicht drum rum, wenn man in dem Feld unterwegs ist, sich damit zu beschäftigen, was machen die? Vielleicht auch ein Stück weit ein Benchmark zu sagen, da wollen andere hin, was nicht heißen soll, dass sie irgendwie hinterherhinken, aber zumindest andere Dinge machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. In den Zeiten, die wir jetzt haben, wo auch, eben auch gewisse Namen nicht unbedingt so gehypt werden, ja, oder aus politischen Gründen eben auch schwierig sind. Hat das unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Arbeit, wenn diese Dinge so politisch werden?
Tatsächlich ja, zu einem gewissen Grad schon, weil zum Beispiel auch das Koalitionsaus letztes Jahr hat ja auch für uns bedeutet, dass aktuell erstmal alle potenziellen neue Vorhaben gestoppt sind. Also wir müssen erstmal die Bundestagswahl abwarten und dann warten, bis wieder ein neuer Haushalt steht etc. Wir rechnen ja nicht vor Herbst damit einer Stabilisierung der Situation. Also das ist für uns schon so, dass es uns dann auch direkt betrifft, vor allem, weil wir gerade wieder in der Phase sind, neue Projekte zu akquirieren. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass man sich da manchmal auch nicht komplett aus der Ruhe bringen lässt, sondern auch weiterhin auf seine Aktivitäten fokussiert, konzentriert, sich wirklich auch vielfältig aufstellt, also auf diversen Säulen, dass wenn mal eine Säule wegbricht, dass nicht das ganze Konstrukt gleich zusammenbricht. Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt und eine Herausforderung. Und natürlich, das muss man schon klar sagen, aktuell gibt die USA in diesem Bereich schon zu einem gewissen Grad den Ton an. Ich denke, in Europa sind viele wichtige und relevante Technologien auch vorhanden und wir haben viel Potenzial. Aber es ist natürlich viel komplexer, auf EU-Ebene große Projekte zu initiieren und umzusetzen. Verschiedenste Länder, die da zusammenarbeiten. Ich meine, das macht es ja eigentlich die EU aus. Aber es ist natürlich auch so, dass da immer die Gefahr besteht, dass es alles ein bisschen langsamer läuft und dann andere dann an uns vorbeidüsen, sage ich mal. Und da müssen wir darauf achten, dass das uns nicht passiert, weil die Konkurrenz schläft nicht, auch nicht nur aus den USA. Es gibt auch andere starke Raumfahrtnationen. China ist sehr engagiert, Indien. Da ja, müssen wir schon auch insgesamt global darauf achten, dass wir weiterhin auch vorne mitspielen.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt einen Showroom, einen interaktiven, den Sie entwickelt haben. Da jetzt meine Frage, was gibt's da zu sehen? Ja, wie angreifbar oder wie anfassbar wird da das Thema Satellitenkommunikation?
Also den Showroom haben wir tatsächlich für die breite Öffentlichkeit konzipiert und aufgebaut, um einfach wirklich mit diesem Instrument auch mehr Verständnis für die Technologie zu bekommen. Es sind unterschiedlichste Themen, die dort abgedeckt werden. Kommunikationssatellitensysteme, Erderkundungssatellitensysteme und Wettersatellitensysteme. Das waren so die drei wichtigsten Themen. Am Anfang, natürlich hat sich der Showroom, den wir jetzt schon seit über 10 Jahren betreiben, auch weiterentwickelt in dieser Zeit. Antennentechnik ist dazu gekommen, die bereits angesprochenen Themen zu Leo-Satellitensystemen, die werden auch vor allem anhand eben des S-Net-Projektes präsentiert und dargestellt. Und wir versuchen wirklich mit Experimenten, interaktiven Modellen und Exponaten und interaktiven Features und Videoclips, das Ganze auch für den Laien verständlich und erlebbar zu machen. Es ist auch wirklich einerseits die breite Öffentlichkeit angesprochen. Wir organisieren aber auch Sonderführungen auf Wunsch und auf Nachfrage für Vereine, für andere Netzwerke, für politische Delegationen, für Schulen, für Studentengruppen. Also da sind wir wirklich sehr, sehr offen. Und ich glaube, ja, wir haben in dem Rahmen auch wirklich schon ein bisschen was bewirken können. Und ich kann wirklich nur jeden, der sich da mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, recht herzlich einladen, sich bei uns zu melden. Und wir freuen uns immer, wenn wir dann wieder eine weitere Führung organisieren können.
Also da schon mal in Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer, informieren Sie sich und melden sich gerne für einen Besuch. Es klingt besuchenswert. Da an der Stelle nochmal, Sie haben es angesprochen, für die breite Öffentlichkeit, auch für Schülerinnen und Schüler, also für jeden, der sich dafür interessiert. Jetzt ist der Sprung ja nicht weit zum Thema Nachwuchs auch. Also Sie haben Fachkräfte, ist auch ein Thema, was Sie auch auf Ihrer Website kommunizieren und wo Sie sehr aktiv sind. Wie sieht's in dem Bereich aus? Also merken Sie da einerseits, dass es da jetzt auch das Thema gibt, wir finden keinen Nachwuchs, oder bewegt sich da viel, dass viele vielleicht auch, wenn sie da bei Ihnen in den Showroom kommen, sagen, das will ich auch machen und finden dann entsprechend Studiengänge und so weiter. Also wie ist das Thema bei Ihnen in diesem Bereich Satellitenkommunikation?
Also grundsätzlich brauchen wir Nachwuchskräfte, Fachkräfte auf jeden Fall. Liegt auch daran, dass es einfach ad hoc jetzt noch nicht das bekannteste Thema oder die bekannteste Branche ist. Trotz allem hier am Standort Stuttgart, Region Stuttgart, ist ja auch weiterhin Automobilbranche noch stark. Da ist ja auch jetzt gerade nicht mehr ganz so, sind auch ein bisschen, haben ja auch ihre Herausforderungen. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt noch nicht so bekannt. Hier Raumfahrt, Standort Backnang oder am Bodensee, das ist nicht immer so bekannt. Also da haben wir schon noch Potenzial. Aber es ist uns auch gelungen, durch verschiedene Formate auf uns und unsere Technologie aufmerksam zu machen und auch junge Leute davon zu begeistern. Und wir haben natürlich auch jetzt, dass so jemand wie die Astronauten Gerst und Maurer, die waren natürlich auch Fürsprecher, insgesamt Aushängeschilder für die Raumfahrt. Die haben natürlich auch noch für einen gewissen Hype gesorgt. Aber wir sind ja im gesamten Raumfahrtthema ein Teilbereich mit unserer Satellitenkommunikation. Also wir brauchen immer noch dieses, dass wir uns nach außen zeigen müssen, präsentieren müssen und sagen, hey, wir sind vielleicht jetzt nicht die größte Branche, aber wir haben wirklich viele spannende Technologien, Themen, Projekte. Wir sind eine Querschnittstechnologie. Ohne uns wäre vieles nicht möglich. So zum Beispiel Live-Schaltungen von der ISS. Dafür braucht man uns und unsere Technik und Technologien. Und deswegen ist das auf jeden Fall was, an dem wir auch weiter in Zukunft arbeiten wollen. Diverse Projekte behandeln diese Themen Nachwuchs und Fachkräfte schon, und auch, das wird auch so weitergeführt. Das Thema Nachwuchskräfte ist auch tatsächlich als eine wichtige Säule in unserer Satzung verankert. Und ja, es macht einfach Spaß, auch mit jungen Leuten sich auszutauschen, dann zu sehen, wie kann man die begeistern, wie kann man sie auch abholen. Es sind hier nicht immer diejenigen, die voll dabei sind. Das sind auch manche, die vielleicht auch mal ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich auf das Thema Physik oder Mathe einzulassen. Aber auch da glauben wir, dass es Potenzial gibt, diese mitzunehmen und abzuholen. Und auch ich bin ja auch ein Beweis dafür, dass man vielleicht auch nicht diesen Background hat, aber trotzdem in so einer Community, in so einer Branche dann arbeitet und eine Leidenschaft dafür entwickeln kann.
In dem Kontext gibt es ja auch, also Naturwissenschaften ist ja auch ein Bereich, in dem man sich bemüht, mit unterschiedlichen Programmen mehr Frauen und Mädchen in diese MINT-Fächer reinzukriegen. Und eben auch, ich erinnere mich vor einer Weile, gab es auch diese, ich glaube, die erste Frau, die auch als Teil eines Teams ins All gegangen ist, oder zumindest gab es da eine Ausbildungsreihe, wo man das auch so kommuniziert hat, irgendwie diesen ganzen Ausbildungsweg und so. Worauf ich hinaus will, ist, sehen Sie da auch irgendwelche Unterschiede oder ist es erstmal gar kein Thema, dass sich sozusagen Mädels wie Jungs da gleichsam für ihren Showroom interessieren und sich da auch vielleicht an Universitäten und Schulen mit dem Thema befassen?
Also grundsätzlich sind wir natürlich offen. Wir sprechen jeglichen Interessenten oder Interessentinnen an. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir merken, junge Frauen, junge Mädchen sind verstärkt auch bei diesen Themen mit dabei. Ehrlicherweise, bisherige Erfahrung war schon so, dass wir bestimmte Formate angeboten haben, wo wir dann wirklich so ein, zwei Quotenmädchen dabei hatten. Das ist dann schon immer schade, aber letztes Jahr hatten wir auch eine Veranstaltung, wo wir wirklich endlich mal, glaube ich, 50-50 waren oder sogar knapp die Damen, die Ladies dann in der Überzahl. Also da ist wirklich viel Potenzial vorhanden. Das wurde ja auch erkannt und ich glaube, deswegen gibt es ja auch Formate und Initiativen, die auch noch mal ein bisschen gezielter sich auf die jungen Frauen und Mädchen fokussieren. Wir aber sprechen wirklich alle an und sind da offen und freuen uns einfach, wenn wir merken, okay, ja, wir haben die jetzt gecatcht, die haben Interesse. Und ja, aber auf jeden Fall, es ist auch an den Universitäten ist es auch noch so, dass die Frauen noch nicht, also dass die Anzahl oder der Anteil der Frauen noch nicht da ist, wo er sein könnte. Also das sind die Studentinnen auch schon noch in der Unterzahl. Aber ich habe so den Eindruck, dass sich das so langsam aber sicher ändert.
Jetzt sind Sie auch schon länger dabei, eben auch zu dem Thema nicht gerade jetzt über das eigene Fach gekommen. Und was macht denn für Sie den Reiz daran aus, zu sagen, also ich mache das schon lange und ich will es auch weitermachen? Was sind so Ihre persönlichen Highlights und Erfolgserlebnisse?
Ja, da muss ich jetzt ganz kurz überlegen, weil ich einfach insgesamt sage, mich hat dieser Job gecatcht. Ich kann, also ich bin am Anfang natürlich schon hier gewesen und also die Aufbauzeit war nicht so einfach. Da haben wir uns wirklich auch das kleine Team durchkämpfen müssen. Das hat so eine Weile gedauert, bis man dann wirklich auf einer Ebene angekommen ist, wo man gesagt hat, jetzt können wir auch einigermaßen vernünftig arbeiten. Aber was macht es aus? Also wir sind ein kleines Team, das Team funktioniert. Wir haben einen wirklich unterstützenden, aktiven Vorstand. Wir haben meiner Meinung nach wirklich tolle Mitglieder, auch sehr interessierte und engagierte Mitglieder. Also es gibt natürlich auch ein paar, die sind ein bisschen passiver, aber insgesamt haben wir wirklich ein lebendiges Netzwerk und das reizt mich. Und es ist toll zu sehen, sie müssen wirklich selber viel anpacken, ausprobieren, versuchen, sich reinhängen. Und es ist immer nicht alles immer bei uns so high class, sophisticated, sondern es ist auch manchmal so ein bisschen, ja, down to earth, also echt, also zum Beispiel auch der Showroom, der trägt wirklich unsere Handschrift von wirklich einigen wenigen Leuten. Und sie sehen, dass sich was entwickelt, dass was entsteht. Sie sind wirklich mit dabei. Sie können direkte Entscheidungen treffen. Sie müssen nicht 10 Stufen nach oben und dann warten, bis dann irgendwie 10 Stufen wieder nach unten gesagt wird, ja oder nein, sondern sie können wirklich selber agieren, ihre eigenen Ideen mit einbringen, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Sie haben personelle und finanzielle Grenzen, aber in diesem Rahmen haben sie wirklich viel Spielraum, viel Flexibilität und das macht für mich wirklich diesen Reiz aus. Auch, dass man in dieser Branche, die Branche ist relativ klein und überschaubar. Also sie lernen dann, also ich bin wirklich dann reingewachsen in die Branche. Am Anfang, ja, war ich so eine Reingeschmeckte, aber mit der Zeit entstehen wirklich Kontakte, es entsteht ein Austausch und wirklich, man hat tolle, viele tolle Kolleginnen und Kollegen eben außerhalb der Geschäftsstelle. Daraus sind auch teilweise Freundschaften entstanden und hat so ein bisschen auch ein familiäres Feeling. Also es ist nicht, ja, es ist persönlicher wie vielleicht auch in anderen Branchen und das macht vielleicht auch seinen Reiz aus. Man muss einfach wissen, es ist kein 9-to-5-Job. Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich Netzwerkarbeit, egal wo, nicht der Fall. Und man muss manchmal auch wirklich, ich war manchmal schon so, dass ich am Anfang mich da, das auch manche Dinge haben mich schon schlaflose Nächte gekostet. Und mit der Zeit muss man auch ein bisschen so eine innerliche Ruhe und so ein Vertrauen entwickeln, dass man sagt, nee, es wird schon weitergehen, es wird eine Lösung geben und das hat sich jetzt so etabliert und werden auch nächste Schritte kommen und neue Vorhaben und neue Projekte. Und ja, und dann muss man einfach auch mit einer gewissen Leidenschaft, mit einem gewissen Augenzwinkern und mit auch einer gewissen, mit einem gewissen Durchhaltevermögen, da sich in bestimmte Dinge auch mal reinkämpfen und reingreifen.
Kommunikation ist ja sozusagen Ihre Säule der Arbeit. Also ohne Kommunikation keine Netzwerke knüpfen. Wir leben auch in einer Zeit, die aber sehr, sehr stark nach außen gerichtet auf Aufmerksamkeit ausgerichtet ist, einfach um Sichtbarkeit. Also um das, was man tut, auch entsprechend an die Menschen zu kriegen, vielleicht neue Mitglieder auch zu gewinnen oder überhaupt mal Interesse für die eigenen Leistungen zu wecken. Wie sehen Sie dieses Thema Kommunikation? Das meine ich jetzt mal ganz breit, sei das jetzt mit Social Media, online, whatever else. Spüren Sie da auch einen gewissen Druck oder würden Sie sagen, also solange man gute Dinge tut und die Leute sind damit zufrieden, muss man das vielleicht gar nicht so hoch bewerten? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Also ich glaube, da haben wir sicherlich Potenzial nach oben. Ich glaube schon, dass wenn man wirklich spannende Dinge umsetzt, Aktivitäten anbietet und Aufgaben bearbeitet, dass es schon wichtig ist, die auch nach außen hin zu kommunizieren. Das auch mit, wie Sie gesagt haben, mit Blick auf die Akquise weiterer neuer Akteure, Partner, Vorhaben, Projekte, weiterer Mitglieder. Das ist sicherlich wichtig. Also wir sind schon auch viel mit Kommunikation, aber auch mit persönlichem Austausch beschäftigt. Sie müssen auf bestimmte relevante Formate, auf bestimmte branchenspezifische Messen, um sich dann zu präsentieren und darzustellen und eben dieses oft rausgehen und präsent zu sein, sich einzubringen, auch in Gremien aktiv zu sein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir betreiben auch wirklich intensive PR-Aktivitäten, ehrlicherweise aber mehr die klassische Schiene. Wo wir einen Mangel haben, das gebe ich auch offen zu, ist einfach die Richtung Social Media. Ich glaube, da hätten wir auch Potenzial, einerseits zum Beispiel auf LinkedIn dann mehr Partner und Stakeholder und potenziell weitere Mitglieder auf uns aufmerksam zu machen. Und auf anderen Formaten, wie zum Beispiel Instagram, könnten wir mehr die breite Öffentlichkeit und junge Leute ansprechen. Ich glaube, das wird sicherlich ein Thema sein, dass wir irgendwann auch mal angehen müssen oder sollten. Aktuell, ja, sind es einfach die Kapazitäten, die mir da nicht die Gelegenheit geben, mich da intensiver damit zu beschäftigen. Aber da muss ich ehrlicherweise zugeben, da haben wir auch noch Potenzial nach oben.
Ja, angesichts der Fülle, die Sie schon beschrieben haben an Aktivitäten, fragt man sich, wer macht das alles? Oder wann machen Sie das? Auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden. Wir kommen langsam zum Schluss, aber als letzte Frage würde ich gerne noch die Frage des Ausblicks stellen. Also wir haben ja jetzt nicht mehr ganz Anfang des Jahres, aber immerhin Mitte Februar. Das heißt, das Jahr ist noch jung. Was haben Sie sich für dieses Jahr auf den Zettel geschrieben an Prioritäten, an Highlights, an denen Sie gerade vorbereitend arbeiten?
Also als erstes steht jetzt im März unsere Mitgliederversammlung an. Wir haben auch neue Mitglieder, die sich in diesem Rahmen vorstellen und präsentieren. Da freue ich mich auch bereits sehr darauf. Die Mitgliederversammlung wird bei der TU Berlin stattfinden. Also das ist auch die Besonderheit bei uns, dass wir wirklich unsere Veranstaltungen rotierend in unterschiedlichen Bundesländern an unterschiedlichen Standorten organisieren und da natürlich auch auf unsere Vorortpartner angewiesen sind. Also das ist wirklich auch immer ein sehr zielführendes und vertrauensvolles Miteinander. Anschließend stehen dieses Jahr am 20. Mai, da muss ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache, unsere sogenannten Desk-Impulse im Backnanger Bürgerhaus an. Bereits, ich meine, zum 12. Mal. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir einmal im Jahr ins Leben gerufen haben, die so im Frühjahr, Sommer stattfindet, wo wir wirklich Akteure aus der Raumfahrtbranche zu uns einladen. Da gibt es dann immer einen spannenden Impulsvortrag, anschließend ein Get-Together. Wir sprechen unsere Mitglieder an, wir sprechen Schulen an, wir sprechen die breite Öffentlichkeit an, kostenfreie Veranstaltung. Dieses Jahr wird das alles ein bisschen anders sein. Da kann ich nur sagen, lassen Sie sich überraschen, aber wir werden bald, spätestens Anfang März, in die Kommunikation gehen. Ich glaube, das wird auch ein kleines Highlight, auf das ich mich jetzt schon sehr freue. Dann steht im Juni unser Zukunftsworkshop an. Der wird dann in Stuttgart stattfinden. Da haben wir, das ist ein Ja, da haben wir wieder ein bereits ein spannendes Draft-Programm erarbeitet. Und da ist die Besonderheit, dass wir nicht nur unsere Mitglieder zusammenführen, sondern branchenübergreifend und interdisziplinär auch externe Referenten und Impulsvortragende einladen, um wirklich einfach den Austausch unserer Mitglieder mit auch anderen Branchen zu unterstützen und zu fördern. Und dann sind wir auch noch in der Vorbereitung für ein paar weitere Highlights. Da habe ich aber noch, da kann ich noch nichts Genaueres dazu sagen. Da kann ich einfach nur ja, empfehlen, sich auf unserer Homepage informiert zu halten oder uns die Geschäftsstelle zu kontaktieren. Wenn man das Desk eingibt, findet man auch schnell unsere Kontaktdaten. Und da ja, kann ich dann gerne, wenn dann diese weiteren Highlights schon in der Planung vorangeschrittener sind, auch mehr dazu sagen. Aber es wird sicherlich wie jedes Jahr ein spannendes Deskjahr.
Das hört sich so an, ein arbeitsreiches und spannendes Jahr mit vielen Highlights. Also wir legen ans Herz, auf Ihre Homepage zu gucken, Sie vielleicht zu kontaktieren, wenn da Fragen sind. Kommunikation gibt es nie zu viele eigentlich. Ja, ich danke Ihnen für diese spannende Reise. Ein bisschen ein kleiner Ausflug ins All, kann man sagen. Ja, also unterschiedlichste Branchen, die da auch involviert sind, deutschlandweit und eben auch international. Was mich besonders beeindruckt hat, ist das, was Sie gesagt haben zum Thema, auch wenn die Dinge unsicher sind, eben sich auf die unterschiedlichen Säulen konzentrieren und da auch divers aufgestellt sein, damit einem eben nichts aus den Latschen haut, wenn was wegfällt. Ich glaube, das ist gerade heute in der Zeit, wo es doch viel Unsicherheit, viel Umbrüche gibt, auch ein, glaube ich, so ein kleiner Hack zu sagen. So kann man auch in so einem komplexen Umfeld agieren. Frau Betz, ich danke Ihnen. Hat mir Freude gemacht. Ja. Das war Transformsache, der Podcast der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg. Die Regio Cluster Agentur Baden-Württemberg wird durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg aus Landesmitteln und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, finanziert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich ganz besonders bei Ihnen, Frau Betz. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Danke auch Ihnen.